Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian und ja, heute bin ich mit meinem Gast zusammen so ein bisschen aus der Sommerpause oder aus der ersten Sommerpause zurück. Wir sind beide noch relativ frisch gerade aus dem Urlaub zurück. Von daher für uns beide gerade so ein kleines Comeback, auch wenn ihr das jetzt nicht gemerkt habt da draußen, weil ja letzte Woche und auch davor die Woche schon eine Folge online gekommen ist. Aber zumindest für mich ist es jetzt gerade der zweite Arbeitstag nach einer längeren Abwesenheit. Von daher seht es mir vor, wenn vielleicht das ein oder andere gerade ein bisschen hakt heute mal. Wir werden aber trotzdem spannende Themen haben heute. Wir werden heute mit der Josie sprechen zum Thema Rossmann und ihrer Rolle und wie das Way of Working bei Rossmann funktioniert. Darauf freue ich mich schon. Ich hatte sie letztes Jahr bei unserer Tools for Agile Teams kennengelernt. Da hat sie schon die ersten Einblicke gegeben. Ich habe aber gesehen, da geht es noch ein bisschen tiefer und da steckt noch eine ganze Menge dahinter. Das konnte sie gar nicht alles, was das eigentlich ausmacht, in diesem kurzen Vortrag halten. Ich dachte mir, perfekt, das muss hier nochmal in den Podcast mit rein. Da können wir nochmal ein bisschen von ihr lernen auf jeden Fall und euch da draußen ein paar Impulse geben. Aber bevor ich zu viel einsteige, Josie, schön, dass du da bist.
Hallo Florian, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr schön. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Ja, super gerne. Ich bin Josie Schlichting, verheiratet, habe einen kleinen 3-jährigen Sohn, bin 36 Jahre alt und arbeite seit 7 Jahren bei Rossmann. Dazu komme ich gleich. Davor war ich 8 Jahre bei einem Wohndesign-Versandhandel, einem ortsansässigen, und habe das erste Mal agile Luft sozusagen geschnuppert. Bin also seit 14 Jahren in der agilen Branche, könnte man so sagen. Und habe damals die technische, das Product Ownership und hinterher auch die technische Leitung der Internationalisierung übernommen und bin in die agile Welt reingerutscht über die agile Holokratie, so hieß das damals bei dem Unternehmen. Und das war auch relativ interessant über die Unternehmensgrenzen hinweg, weil Holokratie damals auch noch recht neu war. Und darüber habe ich schon viele Leute auch in der agilen Community kennengelernt. Und da hat sich das auch in Hannover, wo ich wohne, auch so ein bisschen weiterentwickelt. Und darüber bin ich dann auch zu Rossmann gekommen, wo ich, wie gesagt, seit 7 Jahren arbeite und seit fast 3 Jahren auch in der Rolle des Head of Ways of Working. Und davon ab, dass ich mich vorher auch schon für Agilität in anderen Rollen verantwortlich gefühlt habe, ist es jetzt so, dass es eben mit meiner Gruppe, mit meinen Teams einfach nochmal woanders aufgehangen ist, nochmal anders, mit einem anderen Stellenwert, anders sichtbar geworden ist, wofür ich sehr dankbar bin, weil wir, ich würde sagen, also mit dem Wachstum von der IT, als ich damals gestartet bin, die Gruppe ist ansässig in der IT, der Bereich, als ich damals gestartet bin, waren es 90 Personen, jetzt sind es knapp 600. Und ich finde, bei Wachstum dieser Art entstehen natürlich auch Abhängigkeiten. Da gibt es andere Risiken, die betrachtet werden müssen. Und da ist eben Arbeitsweise zentral und sich darauf mal zu konzentrieren, wie gehen wir denn eigentlich die Art der Zusammenarbeit an und was brauchen wir dafür? Was brauchen die Menschen, diese 600 Menschen, um einfach täglich die bestmögliche Entscheidung zu treffen und bestmöglich sich auf eben mit ihrer Expertise auf die Aufgabe konzentrieren zu können, die sie vor sich liegen haben? Genau, und bevor ich bei dem Wohndesign-Versandhandel war, habe ich auch studiert, nämlich in Hannover Germanistik und Romanistik und davor in Spanien Tourismuswirtschaft. Bin also mehr oder weniger Quereinsteigerin, habe bei dem Wohndesign-Versandhandel angefangen, programmieren zu lernen und mir das mehr oder weniger mit Helferlein selber beigebracht und wusste nicht, dass ich mich so sehr in die IT verlieben würde damals, weil ich ursprünglich eigentlich Journalistin und Schriftstellerin werden wollte, deswegen eben auch Germanistik, Romanistik. Und da hat sich mein Karrierewunsch ein bisschen verdeutlicht, ist auf mich zugekommen, es hat mich gefunden sozusagen. Genau, warum habe ich Tourismuswirtschaft in Spanien studiert? Du sagtest ja, stell dich mal vor, ich bin da groß geworden, 20 Jahre in Spanien gelebt und bin dann hierher gezogen. Und das Glück hat mich gefunden in Hannover. Ich habe mich hier verliebt, bin hier Mama geworden, habe hier meinen Traumjob gefunden. Also ist es mehr oder weniger schicksalshaft gewesen.
Ja, wenn ich jetzt meinen Spanischkurs in der Schule besser durchgezogen hätte, dann könnten wir uns auch ein bisschen auf Spanisch unterhalten, aber bis auf Hola und Qué tal ist leider nichts mehr übrig geblieben. Von daher müssen wir leider hierbei bleiben. Vielleicht eine lustige Anekdote, ich hatte einen Schulfreund früher, der hat auch Germanistik studiert und da kam auch die Frage, was macht man denn damit später? Und die Antwort ist, glaube ich, alles. Man kann alles kann man damit machen. Das ist immer eine spannende Reise. Da hast du bestimmt auch schon, also hast du ja auch verschiedene Facetten jetzt dann auch kennengelernt und selber ja auch eine persönliche Transformation dann auch hinter dich gebracht. Umso spannender, dass das Thema Way of Working bei Rossmann dann auch in der IT angesiedelt ist. Aber was das genau bedeutet, da gehen wir nochmal drauf ein. Jetzt hast du schon so viele Facetten erlebt. Was gibt dir denn noch mal Energie bei der Arbeit so tagtäglich?
Ja, also auf jeden Fall die Menschen. Ich finde gerade in dem, was also ich finde im Veränderungsmanagement, in Agilität, in der Begleitung von Teams, in der Skalierung, ist es das One-on-One, Face-to-Face mit den Teams zusammenarbeiten. Das gibt mir unheimlich viel. Also Menschen zu begegnen, die auch Lust auf Experimente haben, auf Veränderungen und aufs Weitergehen, weil es ist ja so, in der Welt verändert sich einfach unheimlich viel. Es hat sich schon immer viel verändert. Aber irgendwie ist es jetzt, ist die Schlagkraft der Menge an Veränderungen höher, deutlich höher als früher. Wenn du sagst, also du stellst dich halt einer Herausforderung, aber parallel, ja, es gibt einen Krieg in Europa. Ja, wir haben noch Auswirkungen der Pandemie und es wird vermutlich auch nicht die letzte gewesen sein. Ja, wir spüren den Klimawandel. Es gibt Überschwemmungen. Und ja, da gibt es politische Veränderungen, die uns vielleicht nicht allen immer sofort gefallen. Nicht nur hier, sondern weltweit. Und ja, es ist real. KI ist hier. Digitalisierung ist ein Thema für uns alle. Vielleicht durch die Pandemie geboostet, aber auch vorher schon da gewesen, war das Thema Remote Work. Wir sind einfach in einer schnelllebigen Welt. Und dann habe ich noch mein Privatleben. Dann habe ich meine Familie. Vielleicht pflege ich jemanden. Ich habe auf jeden Fall meine Last und muss nebenbei versuchen, irgendwie Dinge zu erledigen, muss meine Steuererklärung machen, all solche Themen. Und habe dann trotzdem den Anspruch, mein Bestes zu geben auf der Arbeit. Also ich muss irgendwie hochperformant sein. Das ist ja so auch in aller Munde. Wie schaffe ich das? Und dafür ist diese Erkenntnis, dass das Unterstützung braucht, Enablement, vielleicht auch einen freien Rücken, vielleicht auch mal das Wort Fokus und dafür eben diese Rollen, die besonders eben bei mir im Bereich angesiedelt auch sind. Das ist auf jeden Fall, das motiviert mich, das bewegt mich jeden Tag.
Jetzt hast du ganz viele Dinge angesprochen, vor allem vom Individuum auch. Es ist allerdings nicht nur das Individuum am Arbeiten, sondern es gibt ja auch noch das Team und da ist eine gewisse Komplexität dann auch dahinter. Und das Konstrukt Rossmann an für sich ist wahrscheinlich auch schon kompliziert genug. Von Lieferketten, Verträge, verschiedene Teams, Internationalisierung, wo Dinge eingekauft werden müssen, Just-in-Time auch nachher im Laden dann sein müssen. Also selbst das ist wahrscheinlich schon schwer. Dann kommen noch Dinge von außen, wie du es angesprochen hast, eine Pandemie, ein Krieg, Lieferkettenengpässe, Inflation, Überschwemmungen irgendwo. Da kann irgendwo ein Schiff nicht durchfahren, weil irgendwas versperrt ist oder ein Unfall ist. Und zack, bricht sozusagen dieses ganze Konstrukt ja auch so ein bisschen zusammen. Und du sagst, es ist schwieriger und schnelllebiger heute zu arbeiten. Jetzt könnte man immer sagen, es ist so eine Floskel, heute ist alles komplizierter und schwieriger. Es war früher auch schon kompliziert und schwierig. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es einfach unfassbar schwierig ist, heutzutage dieses komplette Konstrukt der Arbeit auch zu verstehen. Was hat wo wie eine Auswirkung? Man dreht eine Schraube und an anderen Ecken fällt irgendwas zusammen und man versteht manchmal gar nicht, warum. Und es gibt keine richtige Blaupause für Teams, wie man so zusammenarbeiten kann. Das ist immer was Individuelles für jedes einzelne Team. Es gibt kein Buch, wo ich nachgucken kann, A, B, C, und dann mache ich das und dann kann ich eins zu eins so arbeiten, wie das am Fließband ist. Ich drehe die Schraube rein, ich mache das, ich mache jenes. Es gibt keine Anleitung dafür, sondern das muss jedes Team, jede Person für sich selber herausfinden und natürlich auch jede Company am Ende des Tages für sich selber herausfinden. Und ich habe das Gefühl, da sind wir alle noch so ein bisschen auf der Suche, was das richtige jeweilige Konzept ist, auch in dieser Schnelllebigkeit, das immer wieder zu adaptieren und anzupassen. Und von daher finde ich es super spannend, dass Rossmann so eine Rolle geschaffen hat mit dir, dass ihr euch damit beschäftigt und den Teams, und du hast schon gesagt, den Menschen helfen wollt, dass die ihre Arbeit auch besser machen können. Und da würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen einsteigen. Wie kamt ihr dazu, diese Rolle anzusiedeln? Und wie kamt ihr darauf, die bei der IT anzusiedeln, diese Rolle?
Ja, da steckt jetzt auch jede Menge drin. Aber fangen wir gerne mit der letzten Frage an. Genau, also überhaupt, ich würde mal anfangen beim Agile Coach. Ne? Auch ein Agile Coach ist ja ursprünglich dadurch entstanden. Also wenn wir mal wieder an das Agile Manifest denken, da geht es ja darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Also das Individuum sozusagen, du hast es auch Individuum genannt vorhin. Also die Rolle an sich oder die Erkenntnis, dass es die braucht, die ist ja auch jetzt nicht unbedingt neu. Und ich würde auch gerne noch mal kurz unterscheiden, weil das ist eine wichtige Frage. Warum ist das Ways of Working in der IT angesiedelt? Wir haben im Unternehmen eine Organisationsentwicklung, eine Personalentwicklung, die in HR angesiedelt ist. Und da macht diese Rolle oder diese Rollen, dieser Bereich, das sind viele, viele Menschen, die ganz tolle Arbeit leisten, die macht da auch Sinn. Und die sind natürlich auch dafür da zu schauen, wie sieht es denn aus mit der Organisation, wie entwickelt sie sich weiter, wie ist auch die Zukunft der Arbeit. Da wird sich unter anderem auch mit Diversität, also Vielfalt und Chancengleichheit beschäftigt. Da gibt es auch Führungskräftetraining und so. Das alles gibt es ja auch in vielen Organisationen, vor allem in größeren Organisationen, dass diese Rollen sinnvoll sind, haben eher glücklicherweise schon viele erkannt. So, in diesem ist es so, dass insbesondere in der Softwareentwicklung da Rollen entstanden sind, die sich mit unter anderem Agilität beschäftigen, weil das Agile Manifest und so weiter, Scrum und so weiter, ist halt in der Softwareentwicklung entstanden, aber ist ja nicht mehr nur da. Also State of the Art ist es längst nicht mehr nur in der IT. Und bei uns ist es aber so, und ich glaube, damit beschreibe ich einen Zustand, in dem sich die IT in vielen Unternehmen befindet, dass gerade in der Softwareentwicklung machen wir ja nichts zweimal. Da kommen Herausforderungen auf uns zu, die müssen wir iterativ annähernd lösen, also eben experimentell, inkrementell. Da bieten sich ja agile Methoden an. So, und was ist da die Stärke, eben situativ zu schauen? Auch, ich hatte vorhin die Skalierung erwähnt, was brauchen die Teams denn eigentlich, um möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen, möglichst einen Raum zu haben, um sich auch zu entfalten, um mutige Entscheidungen zu treffen, um innovativ zu sein, um auch auf die Gesundheit der Systeme zu achten. All das passiert bei uns im Bereich in der IT. Und deswegen ist gerade diese Rolle, also die Ways of Working Teams, in dem auch Agile Coaching eine Rolle spielt, in dem Scrum Master eine Rolle spielen, in dem eben Skalierung eine Rolle spielt, in der IT angesiedelt. Aber eben in sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit unserer Organisationsentwicklung, mit HR. Wie sehr ist es denn schwierig, also je komplexer so eine Organisation wird, desto eher wird es ja auch sichtbar, dass Dinge nicht mehr leicht zu handeln sind. Und du hast auch gesagt, es gibt ja Experten, es gibt Domänexperten, es gibt Fachexperten für alle möglichen Themen, die sind super wichtig, aber eben in Kombination miteinander, also die Diversität der Rollen und der Expertisen, die macht es am Ende, die bringt, ich sag mal, die PS auf die Straße, die wirkt. Also ich würde immer sagen, ja, Fachexperten, Domänexperten, aber eben in einer gewissen Diversität. Also inklusive Product Ownership, inklusive Coaching, aber auch mit Führung. So. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, glaube ich. Also es braucht Führung, weil wenn wir jetzt sagen, ich hatte vorhin gesagt, gerade in so einer schnelllebigen Zeit und in einem Bereich, in dem wir die Dinge selten zweimal machen, wie eben der Softwareentwicklung, wie in der IT, braucht es Führung, braucht es mutige Entscheidungen, braucht es auch mal die Abwägung, ist diese eine vielleicht auch riskantere Entscheidung, ist sie es uns wert? Wenn sich auch fragen, wir stehen hier ja auch nicht am OP-Tisch, ne? Und dafür braucht es eben auch Führung, Rückendeckung, Sicherheit, psychologische Sicherheit, damit eben eine mutige Entscheidung getroffen wird, mit einem Fokus auf eben den einen Schritt, der jetzt gegangen wird, um rauszukommen aus dieser Unsicherheit. Aus diesem, okay, das habe ich noch nie gemacht, dann nähere ich mich halt an. Experimentell, inkrementell. Und du sagst es, je mehr Leute dann zusammen, je mehr Menschen zusammenkommen, je mehr Menschen in einem komplexen System arbeiten, desto eher stellt sich die Frage nach Arbeitsorganisation und Zusammenarbeit. Und die Frage stellt sich einfach in der IT nochmal ein bisschen anders als in anderen Fachbereichen. Deswegen diese enge Zusammenarbeit zwischen Ways of Working und der Organisationsentwicklung, des systemischen Coaching und der Kollegin in HR.
Jetzt wird einfach mal ganz grob gefragt, wie sieht der Weg der Arbeit denn bei Rossmann aus? Du hast jetzt auch ganz viele Dinge auch erwähnt, wo du sagst, Dinge werden nicht zweimal gemacht, was sehr häufig dann vorkommt, gerade in der IT. Ich werde jetzt nochmal unterstreichen mit Dingen, die sozusagen unvorhersehbar auch einfach passieren. Dinge, die ich vielleicht heute plane, können morgen früh wieder komplett über den Haufen geworfen sein, weil sich irgendetwas geändert hat. Und das können Kleinigkeiten gewesen sein, weil halt eben irgendwo, weiß ich nicht, der Kunde plötzlich was anderes fordert oder irgendein Konkurrent hat irgendwas released und ich muss plötzlich darauf reagieren oder irgendein Partner hat einen Strategieshift entworfen und jetzt muss ich darauf reagieren oder die Kunden stehen plötzlich vor der Filiale und sagen, ich möchte morgens um 4 Uhr da rein, was mache ich denn jetzt und so weiter. Also es gibt sozusagen ganz viele Aspekte, die sozusagen diese Pläne, die man, selbst wenn man sie ganz kurzfristig macht, total schnell wieder über den Haufen geworfen werden können. Diese ganze Strategieplanung, die man irgendwie hat, diese Idee, wo bin ich denn vielleicht in einem halben Jahr? Ist doch nicht mal bei diesen typischen, wo bin ich in 5 Jahren, sondern wo stehe ich in einem halben Jahr? Das ist ja auch heutzutage schon Luxus, wenn das überhaupt eintritt, dieses halbe Jahr, dass man so eine Planungssicherheit im Kopf hat und daran auch agieren kann. Ich glaube, bei vielen Leuten in der heutigen Zeit reicht es noch nicht mal, sondern dass man auf diesem Weg, diesem halben Jahr schon ganz viele andere Wege plötzlich geht, weil sich Dinge verändern oder auch Sichtweisen natürlich aufkommen. Wie sieht der Weg der Arbeit bei euch aus, um damit umzugehen? Wie handelt ihr sowas?
Ja, also wenn ich KollegInnen bei Rossmann fragen würde, würden viele sagen, Rossmann ist pragmatisch. Also wir sind meiner Meinung nach schon gut darin, mutig und spontan Entscheidungen zu treffen, wenn sie nötig sind und gemeinsam dann auch den Weg zu gehen und darüber zu sprechen, was hat uns geholfen, was war gut, was war nicht gut. Einfach ein bisschen rekapitulieren. Aber ich glaube, dass gerade, wenn du hast gesagt, was passiert unvorhergesehen, was kommt plötzlich auf uns zu, da ist es eben super wichtig, ja, ich sag's mal, pragmatisch zu sein, aber auch veränderungsresilient. Also gerade in Agilität, ich sag's mal, da ist Adaptabilität ja auch wichtig. Viele würden auch sagen Flexibilität, aber ich glaube auch Adaptability beschreibt es ganz gut. Ich muss mich der neuen Situation anpassen und zwar möglichst schnell. Also das, was wir ja schon als Menschen überall auf der Welt gut können, ist, uns an Situationen zu gewöhnen und uns anzupassen in einer mehr oder weniger hohen Geschwindigkeit. In einem Unternehmen, insbesondere in meinem stark gewachsenen Umfeld, muss ich das aber irgendwie schneller können. Also ich muss gut da durchkommen und da ist es halt wichtig zu verstehen, das ist Teil des Jobs. Also ich mache einen Plan und ich habe schon eine Idee von der Zukunft, ich habe vielleicht eine Idee von dem, was in einem Jahr passiert, aber so richtig genau kann ich dir sagen, wie mein nächster Schritt aussieht. Und dieser Plan, der kann sich auch sofort wieder ändern, weil, du sagst es, KundInnen sich was anderes wünschen. Oder weil auf dem Markt sich irgendetwas stark verändert oder revolutioniert hat. Neue Erkenntnisse. Oder weil wir eben schnell handeln müssen, weil zum Beispiel in so einer Pandemie wir uns ermöglichen wollen, möglichst schnell auch remote arbeiten zu können. Also all das ist unvorhergesehen und da müssen wir uns dazu in die Lage zu versetzen, in einer Denkweise, in einer Haltung mit unseren Werten anzuerkennen, dass Adaptabilität Teil der Aufgabe ist. Also, und nochmal, um es irgendwie ein bisschen härter auszudrücken, uns nicht zu ärgern, wenn der Plan sich ändert. Weil es einfach Teil des Jobs ist. Und dafür ist es eben wichtig, das zu üben, das täglich. Und dafür sind wir unter anderem auch da.
Ja, oder noch anders ausgedrückt, absolut operative Durchführung bei absoluter Unsicherheit im Endeffekt, dass man trotzdem agieren kann, trotzdem handlungsfähig ist, obwohl man eigentlich nicht weiß, was in nächster Zeit wirklich passiert, aber trotzdem einen Weg hat, um damit umzugehen und dorthin zu kommen und nicht eben planlos jetzt erstmal nichts zu machen oder im Kreis zu laufen, wie die Hühner sozusagen, wenn das so dann macht. Und dann merkt man ja in vielen Organisationen jetzt auch gerade, dass so ein gewisser Stillstand einfach entsteht, wo so eine Lauererwartung ist, ich warte mal ab und guck mal, was passiert, damit ich dann besser wieder entscheiden kann. Und das halte ich für zum Beispiel sehr, sehr gefährlich gerade.
Absolut. Also ich habe mir gerade genau dieses Wort notiert. Stillstand ist gar keine Option. Also auf jeden Fall weitergehen. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, wie schaffen wir es, dass eben so viele Menschen, nämlich 600 Menschen in IT, aber auch in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen, wie schaffen wir es, dass all diese Menschen die bestmögliche Entscheidung treffen im Sinne des Unternehmens, unternehmerisch denken und handeln, auch in einer Krisensituation. Da ist es eben nicht gesund, still zu stehen, außer ich merke, im Sinne des Unternehmens, das ist riskant oder das tut nicht gut. Und da braucht es, dann bin ich schon wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, da braucht es eben Führung. Und da hilft nicht, ich würde mal sagen, einfach auf den Tisch zu hauen und sagen, wir müssen jetzt weiter. Wir brauchen hier irgendeine Art von Entscheidung oder ich entscheide einfach, weil ich entscheide, weil ich hier die Führungskraft bin, sondern natürlich ein starkes Why, ein dafür starke Commitment, aber eben auch Ruhe. Also ich glaube, meiner Meinung nach ist Führung in der Zukunft absolut Ruhe reinzubringen in chaotische Situationen, um möglichst den nächsten Schritt zu erkennen. Also einfach zu wissen, okay, das ist der nächstmögliche Schritt. Weil, und da bin ich wieder bei dem Thema sich annähern, die Zukunft besteht eben nicht aus fliegenden Autos oder Surrogates oder vielleicht doch, ne? Wir wissen es einfach nicht. Die Zukunft ist neblig. Wir sehen die nächsten Schritte nicht hundertprozentig klar. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Deswegen ist es eben super wichtig, als Führungskraft oder in der Führung, ist einfach nicht in der fachlichen Disziplinarischen, also es gibt ja viele Arten von Führung, da geht es darum, Ruhe reinzubringen, um den nächstmöglichen Schritt zu sehen.
Ja, Vertrauen reinzubringen, Klarheit und Struktur auch reinzubringen, auch in der Entscheidungsfindung. Ich glaube, wie du gerade sagtest, das ist in Zukunft für Führung so wichtig. Ich glaube, das war schon immer wichtig. Ich glaube nur nicht, dass es alle Leute verstanden haben, was gute Führung ausmacht. Aber tendenziell war das schon immer sehr, sehr wichtig in der Führung oder von der Führungsperson, diese Klarheit, diese Struktur, diese Ruhe in Teams reinzubringen, eben dann nicht in Panik verfallen zu können. Da sind wir jetzt ganz schnell auch bei diesem Thema psychologische Sicherheit in einem Team, was viel durch Führung natürlich auch entsteht. Das hattest du eingangs auch schon erwähnt, dass ein Team das braucht. Vielleicht können wir da drauf mal so ein bisschen eingehen, das Thema Führung und das Thema Sicherheit bei euch, wie ihr damit umgeht. Also auch speziell aus deiner Rolle heraus. Wie gehst du das an? Machst du da Trainings mit den Leuten? Wie siehst du das Ganze? Wie könnt ihr das vorantreiben, damit diese 600 Menschen, die ihr auch habt, was jetzt auch nicht wenig sind, an diesem Thema auch adaptieren können?
Ja, also auf der einen Seite gibt es natürlich, ich betone immer wieder, die Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, die sich darum kümmert, da auch gewisse Stärken in einer Rolle auf die Straße zu bringen. Das, was wir viel machen in der IT, ist, du kennst bestimmt das Lernzonenmodell, die Menschen eben aus der Panikzone in die Ruhe zu bekommen, um wieder in die Lernzone zu kommen, weil es eben nicht so leicht ist, Menschen aus der Panikzone direkt in die Lernzone zu bekommen. Und diese Lernzone, die entsteht, wenn Menschen Erfahrung teilen. Also ich würde es nicht einfach Lehrgang nennen, sondern bestimmte Formate, in denen die KollegInnen die Bühne bekommen, um eben zum Beispiel in Form von so einer Fuck-Up-Night über ihre Erfahrungen mit einer gewissen Art von Fehler zu berichten und diese Erfahrung auch zu teilen und gemeinsam daraus zu lernen. Oder es kann auch, wir nennen das Brownback-Session sein, in denen die Menschen in der Mittagspause zusammensitzen und sich über ein bestimmtes Thema austauschen. Weil wir haben Fachexperten aus ähnlichen Domänen in unterschiedlichen Teams, die in ihrem Tagesgeschäft, in ihrem Alltäglichen gar nicht die Zeit finden, sich zu einem bestimmten Thema intensiver auszutauschen, zu einer bestimmten Herausforderung. Also da auch thematisch zu begleiten. Dann gibt es in unseren Planungsrunden, die relativ groß sind auch inzwischen, weil wir einfach viele Abhängigkeiten untereinander haben, die Möglichkeit auch nochmal offen über Risiken zu sprechen. Also wo sehe ich denn jetzt eigentlich gerade mein Projektziel, mein Produktziel in Gefahr? Lass uns darüber sprechen. Also das erfordert eben diese Offenheit dafür, ne? Die Transparenz auch zu sagen, ich sehe hier eine Gefahr. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir da rauskommen. Das erfordert Mut, weil es bei uns eben nicht darum geht, keine Ahnung, du kriegst keinen Ärger, wenn du dich auf die Bühne stellst und sagst, ich weiß nicht weiter, so in der Art. Ganz platt und zusammengefasst. Also ich würde sagen, zusammenzufassen, was meine Antwort auf deine Frage wäre, gute, gesunde, offene Lernkultur essentiell ist.
Ja, klingt so einfach, Lernkultur, aber du beschreibst da schon viel mehr Aspekte, die dahinter stehen. Und sich da auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ich weiß nicht weiter oder hey Leute, wir haben einen Fehler gemacht oder können wir mal gemeinschaftlich drauf gucken, das hat dann wieder mit dem Thema Sicherheit und Vertrauen ja auch zu tun, dass ich das tun kann, dass es eben, du hast schon gesagt, es gibt dann keinen Ärger oder da wird dann niemand angeschwärzt für. Das ist so auch so einfach ausgedrückt, zu sagen, ja, natürlich darfst du dich da vorne hinstellen, natürlich darfst du über die Fehler reden, aber in vielen Organisationen ist es trotzdem so, dass man das dann eher negativ aufnimmt oder es dann doch eben nicht so diesen extrem positiven Effekt hat, dass man dann sagt, okay, tschakka, lass mal anpacken und lass dieses Problem am Ende des Tages mal lösen. Sondern es wird trotzdem alles immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse behandelt.
Ja.
Wie löst ihr das Problem, dass das eben nicht mit angelöster Handbremse getätigt wird?
Ja, ich erinnere mich auch, dass wir uns letztes Jahr ein bisschen intensiver über das Thema psychologische Sicherheit unterhalten haben. Und das ist der Schlüssel. Wir haben jetzt viel gesagt über Führung. Und da würde ich kurz wieder ein bisschen tiefer eintauchen, nämlich das Vorleben ist unfassbar wichtig, weil wir Menschen, wir sind konditioniert, ich sage jetzt mal Fight or Flight, ne, abzuwägen. Da können wir zum Großteil auch gar nichts dafür, weil einfach unser Hirn auch so aufgebaut ist. Abzuwägen, da kommt Gefahr. Da ist Gefahr, da werde ich vielleicht von der Gruppe abgestoßen, weil ich einfach anders bin oder Dinge anders tue, als die Norm es erwartet. Das heißt also, mutige Entscheidungen zu treffen, ist da schon schwierig. Da könnte ich mich auch blamieren, ne? Ich könnte mich auf die Bühne stellen, über meinen Fehler sprechen und mich blamieren. Da versucht mich mein Gehirn von abzuhalten, der präfrontale Kortex. Das heißt also, um es nochmal mit der Führung, mit dem Vorleben und mit der psychologischen Sicherheit auszudrücken, wir müssen den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dringend das Gefühl geben, dass es eben okay ist, Fehler zu machen. Und das ist auch so einfach gesagt, ne? Wir tun oft so, als wäre eine gesunde Fehlerkultur, nenne es jetzt mal so, ganz eindeutig Teil unserer Unternehmenskultur. Und das, da steckt halt eben so viel dahinter. Du hast es gesagt. Also geht jemand auf die Bühne und erzählt über Fehler, dann muss ich das wertschätzen. Ich muss Mut wertschätzen, mutige Entscheidungen, um eben dieses Gruppengefühl, das verloren gegangen ist, wenn ich diejenige bin, die da mutig ist, wiederherzustellen. Zu sagen, du gehörst zu der Gruppe der Mutigen. Und da bist du wieder ein First Mover, ein Role Model, kannst wieder andere mitziehen. Deswegen Vorleben zum einen in der Führung, aber zum anderen eben durch Wertschätzung von Mut, damit das auch wieder ansteckend ist. Und das gibt dir unheimlich viel, das gibt dir ja unheimlich viel Sicherheit. Das ist das, was ich psychologische Sicherheit nenne. Und das ist ein abgelutschtes Wording. Es ist noch nicht genug kommentiert, noch nicht genug diskutiert.
Ja, ich nenne es immer gerne, psychologische Sicherheit ist das, was an Erfahrung ich letztlich in der Organisation mache, im täglichen Doing. Weil wenn ich dreimal eine schlechte Erfahrung damit mache, dann kann die Organisation so viel noch daran arbeiten, wie ich möchte. Dann ist das Thema so gut wie durch für mich. Dann werde ich immer mit angezogener Handbremse agieren, weil ich immer vorsichtig bin. Deswegen, es muss wirklich zu 100% immer, ich meine, das kann man vielleicht nicht herstellen, aber es muss versucht werden, so positiv wie möglich auf diese Sachen einzugehen, damit umzugehen, Dinge offen teilen zu können und das auf allen Führungsebenen dann auch anerkannt zu werden, Hilfe angeboten zu werden. Es muss vorgelebt werden. Also es kann nicht sein, dass dann nur, wenn wir jetzt mal von einer Hierarchiestufe sprechen, nur die unterste Hierarchiestufe in der Führungsebene, dann vielleicht nur Fehler präsentiert, während die, die vielleicht höher angesiedelt sind, jetzt einfach mal in so einer Leiter zu bleiben von der Metapher her, das zum Beispiel nicht teilen würden. Auch dann käme das immer so komisch rüber, weil es eine Art Reporting zum Beispiel wäre. Also es gibt so ganz viele Facetten, die da immer wieder mitschwappen, warum, weshalb das positiv oder negativ am Ende des Tages dann auch aufgenommen wird. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist es immer, was mache ich damit? Was mache ich mit diesem Fehler? Was mache ich mit dieser Erkenntnis? Und wie ist vielleicht auch die Personengruppe da selber dran gegangen? Mir fällt gerade ein Beispiel ein, der hier intern gerade neulich aufgetreten ist. Da hatten wir ein Produkt entwickelt und haben sozusagen so ganz typisch Lean-mäßig, ne, Kunde gefragt, es gab Interesse, wir haben einen Click-Dummy gebaut, die ersten Leute haben Interesse bekundet und so weiter, dass sie es testen wollen, wir haben einen Prototyp gebaut, die ersten haben es installiert, die ersten haben Feedback gegeben. Wir haben sozusagen ganz viel getan, um sozusagen ganz viele kleine Schritte zu machen und dann ein erstes lauffähiges Produkt auch zu entwickeln, wo dann auch so 3 Leute oder 4 Leute dann auch dran beteiligt waren, um dann zu einer Erkenntnis zu kommen, dass die Kunden, die es dann nachher wirklich mal produktiv eingesetzt haben, irgendwie das Feedback ausgeblieben ist. Dass es dann doch nicht so viel gebracht hat, dass dieses anfangs ursprünglich positive sozusagen das Produkt eigentlich jetzt erstmal auf Eis gelegt hat, weil wir gesagt haben, okay, es macht jetzt keinen Sinn, weiterzuentwickeln. Also erstmal sozusagen der Stand. Und dann hat das Team sich hingestellt, in dem Fall die Product Ownerin, und hat bei uns im Intranet einen Beitrag geschrieben und hat erklärt, warum sie das Produkt jetzt wieder killen. Und hat das halt wirklich mit so einer Herleitung, was sie alles gemacht haben, warum sie diese Entscheidung getroffen haben, dass es nicht leicht war. Ja, nicht vielleicht eine Rechtfertigung, aber eine Erklärung, dass sie das nicht leichtfertig getroffen haben, diese Entscheidung, sondern dass sie sich Gedanken gemacht haben. Und die Reaktion der Organisation war: Das habt ihr großartig gemacht. Also es war sozusagen nicht einmal ein negativer Kommentar dazwischen mit super, jetzt habt ihr ein Produkt entwickelt, jetzt müsst ihr in die Tonne werfen, schön, dass ihr Geld verbrannt habt, etc. Sondern es gab nur positive Kommentare auf Basis der Gedanken, die sie sich gemacht haben, weil sie selber auch so reflektierend damit umgegangen sind, weil sie diesen Freiraum halt auch bekommen haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Aspekt, der damit reinkommt, sich nicht nur hinzustellen, zu sagen, ja, wir haben das Produkt übrigens eingestampft, war irgendwie doof, sondern diese Erklärung auch zu machen, warum ich so gehandelt habe, warum etwas so passiert ist, welche meine Annahmen waren und da dann auch sich schon in diesem Prozess Hilfe gesucht haben, natürlich von Leuten, vom Agile-Coach und so weiter. Und das wurde natürlich auch ganz anders dann aufgenommen und eben sehr positiv, wo andere dann auf die zugekommen sind, hey, wie habt ihr das gemacht, kann ich von euch lernen, was passiert denn, ich bin in einer ähnlichen Situation, teilen wir nochmal die Erfahrungen etc. Und dadurch hat die ganze Organisation wieder profitiert. Und das ist zum Beispiel ein sehr positives Beispiel dann, wie man so etwas ja auch erzählen kann als Geschichte. Wenn man da jetzt einfach nur hingeschrieben hätte, hey, wir haben das Produkt eingestampft, lief irgendwie nicht, gab kein Kundeninteresse und das wäre die Erklärung gewesen, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen anders aufgenommen worden.
Ja, hier steckt auch wieder, für mich steckt hier viel drin. Ich hatte ja gerade Rechtfertigung gesagt, ne? Es ist ein schmaler Grat zwischen, will ich mich eigentlich rechtfertigen, um mich dann irgendwie besser zu fühlen, oder gebe ich hier Wissen weiter? Das ist das, was du ja dann nochmal, ich sag mal, besser oder anders erklärt hast gerade. Wenn ich jetzt sage, die Frage, die du gestellt hast, ne, was mache ich eigentlich mit diesem Fehler, mit dieser Erkenntnis? Ja, das Wissen zu teilen ist ja schon, das ist es ja, das ist das, was wertvoll ist. Wenn jemand anders jetzt da aus der Organisation auf diese Person zugeht und fragt, hier, ich bin in einer ähnlichen Situation, habt ihr das gemacht? Das ist ja Gold wert, was da passiert ist. Hauptsache, es fühlt sich nicht wie eine Rechtfertigung an, ne? Deswegen wiederhole das. Weil du hast gesagt, wenn ich jetzt dreimal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, ist halt schwer, da wieder rauszukommen. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich nie zu spät, auch positive Führung zu üben. und vorzuleben. Also ich glaube, da kommt man auch als Führungskraft raus, die das so eben nicht vorgelebt bekommen hat und deswegen vielleicht auch nicht so lebt. Ne? Ich würde, bei mir ist Tabula Rasa unheimlich wichtig und wertvoll, einfach die Menschen gut an die Hand zu nehmen, die vielleicht auch mehrfach Fehler gemacht haben. Ne? Weil Führung oder negative Führung, schlechte Führung ist ja dann in diesem Fall, wenn wir jetzt sagen, da fühlen sich Menschen nicht gut begleitet, vielleicht gibt es auch Kündigung, vielleicht gibt es Burnout oder sowas, ist ja auch dann ein Fehler, aus dem eben Führung lernen kann. Und zudem, wie wirklich da positiv, in dem eben dieser Blogbeitrag geschrieben wurde und dann dieser positive Kommentar, das ist es ja auch. Also zum einen Mut wertschätzen, aber zum anderen dann auch nicht irgendwie öffentlich drauf rumkloppen oder so. Ne? Da gibt es ja viele, viele Dinge, die man dann auch nochmal falsch machen kann. Also Feedback in der Gruppe und so ist ja dann auch schwierig.
Ja, ist halt.
Also Mut wertschätzen.
Halt, wie du schon sagst, ein sehr schmaler Grat und auch zwischen Rechtfertigung und dann doch positiver. Ich erkläre mal, was wir gelernt haben und versuche das zu teilen. Da gibt es an vielen Stellen einen sehr schmalen Grat zwischen, hey, cool, wir haben hier eine Fehlerkultur. Das heißt, ich kann ja Fehler machen und einfach mal so, ich sag mal jetzt mal ganz überspitzt, blindlings in irgendwas reingehen. Wenn ich einen Fehler mache, weiß ich ja, es hat jetzt keine Auswirkung. Ich sage da am Ende halt, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann gucken wir halt mal gemeinsam, was wir anders machen können. Und wenn ich morgen wieder einen mache, dann mache ich halt wieder einen. Das ist halt dann auch so ein schmaler Grat, wo man sich halt auch sehr schnell in die eine oder andere Richtung dann auch entwickeln kann. Also bei all diesem Verständnis von Fuck-Up-Nights und so weiter gibt es immer diesen schmalen Grat, es nicht zu übertreiben an so einer Stelle, sondern es geht schon natürlich darum, auch zu gucken, dass man Dinge richtig macht und auch Wege findet, gute und sinnvolle Entscheidungen zu treffen und eher auch natürlich keine Fehler zu machen. Es ist natürlich utopisch, dass man keine macht. Das geht halt in der heutigen Welt nicht. Es gibt keine Nullfehler in der Arbeit. Die passieren. Aber wenn sie passieren, dann damit umzugehen, das ist, glaube ich, das, wo man da hin muss und wo das Thema psychologische Sicherheit da halt auch sehr stark mit reinspielt in so ein Team, wie sie dann auch agieren können, wie sie positiv mit Dingen umgehen können und wie dann auch Veränderungen, wenn Veränderungen kommen, über die wir gesprochen haben, wie so ein Team dann eben halt auch mit einer gewissen Sicherheit, mit einem gewissen Vertrauen Dinge ausprobieren kann, du hast es so schön gesagt, adaptiv zu sein, obwohl sie vielleicht nicht wissen, ob das richtig ist, trotzdem diesen ersten Schritt dann auch zu gehen unter gewissen Annahmen und wenn es falsch war, dann eben halt auch wieder einen Schritt zurückzugehen und einen anderen Schritt zu wagen.
Ja, absolut.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig herzustellen. Von daher, lass mal nochmal dieses Bild so ein bisschen aufzeigen. Das Thema Führung. Jetzt bist du ja selber auch eine Führungskraft und hast ja selber auch einen positiven Impact auf viele, hoffentlich, genau, auf viele Leute. Reflektierst du das auch regelmäßig? Also was vom Impact her, wie dein Weg ist? Jetzt bist du seit 7 Jahren da, hast du ja auch gesagt. Jetzt hat sich in diesen 7 Jahren ja auch bedingt durch äußere Faktoren relativ viel in der Arbeit auch verändert. Das jetzt Remote-Arbeit ist etc. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen auch skizzieren, was sich so in deinem Bild innerhalb dieser 7 Jahre auch so ein bisschen verändert hat von dem Thema Führung und deiner persönlichen Einzelverantwortung auch in so ein Team hinein.
Spannende Frage. Selbstreflexion halte ich für sehr, sehr wichtig, aber eben auch Außenreflexion. Also auf der einen Seite finde ich Feedback von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch aus dem Team heraus, aus den Teams heraus, die ich führe. Das daran wachse ich, da lerne ich und eben natürlich von meiner Führungskraft. Also immer mal wieder Feedback einfordern. Wir üben gerade im Ways of Working Bereich auch seit einem Dreivierteljahr Peer-Feedback, also sehr, sehr offen und auch, ich nenne es gerne radikales Feedback und nicht einfach nur verschönigt Sandwich, sondern eben aber begründet. Also wir hatten vorhin schon das Thema, dass es wichtig ist, mal ein Warum mitzugeben. Also ich gebe dir jetzt Feedback und weil ich glaube, dass es für dich oder fürs Team oder für die Organisation wichtig ist, aus den und den Gründen, dass du das weißt. So. Und nicht einfach nur, um mir Luft zu machen. Das gibt's ja auch auf der Welt. Feedback oder vielleicht Kritik, um sich Luft zu machen. Weil Kritik ist ja auch, finde ich, nur Feedback, woran wir wachsen können. Aber toxisches Feedback wäre Kritik, um mir Luft zu machen, unbegründet so. Also, um dann nochmal zurückzukommen zur Selbstreflexion. Das mache ich intensiver seit 3 Jahren circa. Ich habe vor 2,5, 3 Jahren eine Menschengruppe kennengelernt in einer Weiterbildung, in der wir auch wieder das Thema Peer-Feedback thematisiert haben, aber auch Supervision. Und kollegiale Fallberatung kann man es ein bisschen nennen, aber gerade in der Supervision, in unserer Rolle, spielt das eine große Rolle. Wenn ich jetzt sage, okay, meine Führungskraft oder meine Teams geben mir Feedback, ist das eine Sache, die ist sehr nah bei der Arbeit. Aber wie ist denn eigentlich meine Wirkung und meine Haltung und meine Herangehensweise in gewissen, ja, herausfordernden Situationen für jemand, der in einer ähnlichen Rolle ist? Und da finde ich Möglichkeiten, mich im Gespräch zu reflektieren mit KollegInnen aus unserer Organisationsentwicklung, aber eben auch aus außerhalb der Organisation mit dieser Gruppe, die ich vor 2,5, 3 Jahren kennengelernt habe. Und das gibt mir sehr, sehr viel, so dass ich da mit bestimmten Fragestellungen konfrontiert wurde, die dann wiederum dazu führen, dass ich die für mich mitnehme und für mich reflektiere, wie bin ich da eigentlich rangegangen? Und das wiederum führt dazu, und jetzt sind wir schon wieder in der Schiene eine Empathie, die jetzt leider auch immer noch nicht so anerkannt wird als Fähigkeit und als Skill, wie ich finde, die es braucht, also die Anerkennung, die das braucht. Wenn ich merke, ich werde vielleicht auch nicht gerade fair behandelt oder meine Art von Mut wurde hier gerade nicht wertgeschätzt oder der Umgang von XY-Führungskraft mit XY-Mitarbeitende geht mir nahe, dann ist das ja auch eine Art von Selbstreflexion zu wissen, okay, das würde ich so nicht machen, weil es ja mich als Mensch, den das betrifft, negativ bewegen würde. Das bestärkt mich nicht in der Sicherheit, die ich brauche, in der psychologischen Sicherheit, die ich brauche, um hier wieder eine mutige Entscheidung zu treffen. Ne, du hast gesagt, dreimal eine schlechte Erfahrung machen. Ne? Es gibt nicht die eine Methode der Selbstreflexion, aber es sollte permanent eine Rolle spielen bei jedem von uns. Auch als Nicht-Führungskraft, finde ich.
Habt ihr für sowas dann auch so, wir sprechen ja vom Weg der Arbeit bei euch, gibt es dann auch so ein paar Regeln, zu sagen, so 10%, 20% der Arbeitszeit sollte zum Beispiel so für solche Themen dann auch reserviert sein? Gibt es da bestimmte Ziele, die dann vielleicht auch festgelegt werden im Quartal oder im Jahr, was dann auch so ein bisschen gemacht werden muss, dass die Leute wirklich auch aktiv sich Zeit dafür nehmen und daran arbeiten? Oder versucht ihr das eher über die Führungskräfte dann auch zu steuern, dass das eben ständig passiert?
Das ist ein. Ich kann hier nicht insgesamt für die gesamte Organisation sprechen, sondern für die IT. Wir sind überwiegend, ja, also fast komplett agil aufgestellt. Das heißt, die Teams haben Elemente wie zum Beispiel so eine Retrospektive und positive Führungskräfte, die Agilität kennen und leben, die auch diese Werte mit vertreten und tragen. Also das ist verankert. Dafür gibt es Raum, der aber nicht, also es ist nicht bitte dreimal im Jahr für 3 Stunden, sondern auch wieder hochindividuell, was braucht eigentlich dieses Team, für das du mitverantwortlich bist, dieses Produkt. Dieser Fachbereich, ne, du bist ja quasi auch irgendwo mitverantwortlich für alles, was drumherum passiert und für natürlich am Ende für den Erfolg des Produkts. Und da zu schauen, auch links und rechts über den Tellerrand, was braucht es an Reflexion, an Selbstreflexion, an Teamreflexion, um hier auch irgendwie kontinuierlich einen guten Weg zu finden, um besser durch diese Situation zu kommen. Ich will es gar nicht kontinuierliche Verbesserung nennen, sondern einfach einen Weg zu finden, smoother durch Unwegsamkeiten zu kommen, sowohl persönlich als auch fachlich.
Ja, eigentlich ist das Thema KVP immer noch relevant, aber es hat irgendwie so ein, zumindest ein bisschen auf dem Abstellgleis gelandet, das Wort. Aber theoretisch gesehen ist es immer noch sehr, sehr wichtig und immer noch auch absolut richtig, daran zu arbeiten, zumindest einzelne Aspekte dann auch auszusehen. Aber du sprichst auch wieder an, es gibt keine Blaupause, es gibt nicht den einen Weg, sondern du hast gesagt, jedes Team braucht etwas anderes, weil jedes Team arbeitet ja auch an anderen Dingen. Von daher eigentlich komplett richtig, dass du sagst, es muss separat auch drauf geschaut werden, was ist an welcher Stelle genau das richtige Format. Ich habe noch 2 Themen im Kopf, die ich mit dir nochmal kurz durchspielen möchte. Das eine geht um das Thema Zukunft. Vielleicht nehmen wir mal, vielleicht werden wir nicht so weit.
Der Nebel,
genau. Vielleicht gehen wir nicht so weit in die Zukunft. Bleiben wir beim Jahr 2025. Was ist das Thema oder was treibt dich persönlich, beziehungsweise Rossmann auch gerade, zum Thema Way of Working? Also was ist sozusagen gerade das brennendste Thema, an dem ihr euch verbessern wollt? Was ist gerade sozusagen Fokus?
Ja, also auf jeden Fall immer noch trockenes Wort, unsere Quartalsplanung. Also wie schaffen wir es, dass 600 Menschen und dann auch noch in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und auf Feedback basierend der EndkundInnen, wie schaffen wir es, dass diese Menschen täglich die bestmögliche Entscheidung treffen? Und da gilt es eben auch, diese ganzen gewachsenen Abhängigkeiten zu betrachten und gemeinsam End-to-End zu denken. Ne? Also über den Tellerrand schauend, nicht nur in meinen Teilprozess, für den ich hier vermeintlich verantwortlich bin. Also uns beschäftigt eben diese Quartalsplanung. Das bedeutet, viele Teams, 51 an der Zahl im Moment, planen einmal im Monat, wir planen natürlich jeden Tag, aber bringen einmal im Monat auf die Bühne, wie der nächste Schritt ist. Und der kann dann auch am nächsten Tag, also am ersten Tag des neuen Quartals, wieder kippen. Deswegen, wir behalten uns diese Adaptabilität bei. Und da spielt eben, hatte ich vorhin gesagt, Risikomanagement eine große Rolle. Und was ist denn eigentlich der echte Mehrwert fürs Unternehmen? Ich will es jetzt gerade nicht Business Value nennen, aber ich glaube, darunter können sich vielleicht viele eher was vorstellen. Was ist wirklich mein Beitrag als einzelnes Teammitglied und als Team und als Gruppe für dieses Produkt, fürs Unternehmen? Da bin ich wieder bei unternehmerischen Denken und Handeln und sich eben da zu fragen, was ist denn jetzt wirklich die bestmögliche Entscheidung? Ja, fürs Unternehmen, in Abhängigkeit zu allen anderen Teams. Das ist das, was uns weiter beschäftigt.
Ja, ist spannend. Und uns sehr ähnlich gerade. Also es ist eine super schwierige Sache, gerade wenn man so agil ist und agil agiert, wie man gemeinschaftlich mit so vielen Leuten dann eben halt auch an der Strategie und an den operativ richtigen Dingen arbeiten kann. Weil man kann ja dann nicht mehr sagen, hey, der Dirk Rossmann, der entscheidet, was abgeht, sondern es muss am Ende des Tages ja gemeinschaftlich irgendwie entschieden werden und auch daran gearbeitet werden und partizipiert werden. Und da muss man mit ein paar Leuten mehr planen und das ist gar nicht so einfach. Von daher kann ich es sehr gut
nachvollziehen. Ja, und selbst wenn jetzt auch Herr Rossmann sagen würde, das ist ihm jetzt wichtig, da sind wir auch immer gut dabei, das nochmal mit einem, warum sieht er das denn so, zu verbinden. Und dann ist auch das okay. Also ich sage immer, Hauptsache es gibt ein Why dahinter und dann gilt es eben miteinander zu sprechen und zu schauen, auch wenn sich der Plan ändert, um zu priorisieren. Ich bin ein großer Fan von Objectives and Key Results. Das ist jetzt nicht die Methode, die bei uns irgendwie total weit verbreitet ist, aber trotzdem ist sie sehr präsent, weil wir ja schauen, was ist eigentlich unser Quartalsziel und wie komme ich dahin. Also streng genommen kannst du es schon ein bisschen so runterbrechen. Und du sagst gerade, ihr beschäftigt euch auch mit Strategie und Alignment und so. Das ist eben auch, ich glaube, das ist auch so ein Bedürfnis, ne? Von jedem Einzelnen zu wissen, was ist eigentlich mein Beitrag im großen Ganzen. Ja. Und da fühlen die Teams auch ihre Wirksamkeit.
Ja, ist ein sehr großes Thema. Ich glaube auch nicht nur bei uns beiden in der Organisation, sondern in vielen anderen Organisationen auch gerade, die da versuchen, ihren Weg zu finden, mit so vielen Leuten gemeinschaftlich diese Planung dann auch zu tätigen und da auch an den richtigen Themen zu arbeiten und es auch transparent zu machen. Und da gibt es auch ganz viele Methodiken, also von selbstgewählten Sachen, die man da machen kann. Man kann Lean Portfolio Management machen, man kann Safe machen, man kann Spotify machen, man kann Less machen. Also es gibt ja auch ganz viele verschiedene Frameworks, die man da für sowas ja dann auch letztlich verwenden kann. Ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema.
Da noch einmal kurz einhaken. Es gibt unheimlich viele Frameworks und in meiner Erfahrung jetzt auch nicht nur bei Rossmann, sondern auch im Austausch mit, ich nenne sie mal KollegInnen anderer Unternehmen und mit der Vorerfahrung. Es ist super, super wichtig reinzuhören, was passt eigentlich zu dem Unternehmen. Ja. Ne, also du hast ja gerade gesagt, ihr beschäftigt euch damit, weil ihr euch eben mit euch selbst beschäftigt, was ich super wertvoll finde. Und es eben nicht nur des Lean wegen, nicht nur des Less wegen, Safe wegen zu machen, sondern zu schauen, gibt es vielleicht irgendwas, was uns davon hilft? Dann super cool testen, meinetwegen wieder wegschmeißen, was Neues testen, um dann den Rossmann-Weg zu gehen oder in eurem Fall eben ja den Seibert-Weg. Also verschiedene Methoden sich anzuschauen, ist nie verkehrt, aber es nicht irgendwie, das Spotify-Modell ist ja auch immer ein bisschen umstritten, ne? Ja. Gibt es das Modell OKR? Es gibt eigentlich auch kein Handbuch für OKRs, ne? Also da auch zu schauen, was hilft mir eigentlich? Was ist der Weg für mich und meine Organisation?
Ja, macht auch jeder andere die OKRs. Ich glaube, da gibt es auch niemanden, der das exakt so macht wie eine andere Organisation. Selbst unterhalb der Teams ist das schon ein bisschen unterschiedlich. Ja, wenn ihr da auf jeden Fall mehr wissen wollt zu diesen Themen, also OKRs, Supervision, die Josie eben erwähnt hatte, hatten wir alle schon in verschiedenen Folgen. Müsst ihr einfach mal im Stream ein bisschen zurückscrollen und dann könnt ihr euch da nochmal einzelne Folgen zu anhören. Ich verlinke sie mal unten in den Shownotes noch. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage und da gehen wir jetzt mal sozusagen in die entgegengesetzte Richtung. Wir hatten uns dazu auch schon mal so ein bisschen im Vorfeld unterhalten und ich hatte die Frage gestellt, kann das Thema psychologische Sicherheit auch ins Negative abkippen? Ich versuche das Bild nochmal zu skizzieren, was ich damit meine. Eigentlich ist es recht einfach ausgedrückt. Also kann es sozusagen so viel Sicherheit geben in einem Team, dass sich alle so pudelwohl fühlen, dass es sozusagen auch eher negativ genommen wird, weil es eben, ich nenne es mal ganz salopp, keine Konsequenzen mehr gibt, weil es ja eh alles total sicher ist. Es kann mir nichts passieren. Egal, was passiert, wir sitzen hier immer in einem sicheren Boot. Das Schlauchboot kann niemals einen Riss kriegen. Wir können gar nicht untergehen, weil die psychologische Sicherheit ist so groß, das funktioniert ja alles am Ende des Tages. Also ich muss mich sozusagen, ich sage es mal auch mal ganz salopp, gar nicht anstrengen. Kann sowas passieren in einem Team? Also gibt es einen Punkt, wo das kippen kann, wo zu viel an so etwas gearbeitet wird?
Ja, also genau, ich erinnere mich auf eine super spannende Frage. Klar, also definitiv, du hast vorhin ja auch gesagt, eine gesunde Fehlerkultur bedeutet ja nicht, dass ich, nur weil ich weiß, dass mir nicht der Kopf abgerissen wird, wenn ich über einen Fehler erzähle, dass ich ständig jeden Tag und immer wieder den gleichen Fehler am besten machen kann, ne? Am Ende, jetzt in meinem Fall, ist Rossmann ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen ja weiterkommen und nicht, ich weiß nicht, es ist keine, wir haben uns alle lieb Party oder so. Das, was ist ja oft auch in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es dir geht, so eine kleine Schublade, in die auch Agilität so ein bisschen fällt. Und das ist es ja nicht, ne? Agilität, bei Agilität geht es um Effizienz, um Produktivität, um Reflexion, was sagt, ne? Inspect and Adapt. All das ist für mich Agilität und nicht Kuschelparty, ne? In der Retrospektive darüber zu sprechen, dass mir der Kaffee nicht schmeckt, kann ich mal machen. Aber was ich auf jeden Fall will, ist rauszufinden, was hindert uns hier, vorwärts zu kommen. Wie schaffen wir es, Blocker XY aus dem Weg zu räumen? Was brauchen wir, um besser mit Team 1, 2, 3 zu kommunizieren? So. Also, und um nochmal zu dem Thema Mut zu kommen. Mut bedeutet auch, ungemütliche Entscheidungen zu treffen. Also, und nicht vor Leuten zu sprechen auf der Bühne, einfach nur des Sprechens wegen, sondern um das Unternehmen weiterzubringen. Wir erwarten von den Menschen, die mit uns arbeiten, unternehmerisches Denken und Handeln. Und wenn es jetzt mein eigenes Unternehmen wäre, würde ich auch wollen, dass es in der Zukunft besteht, dass es weiterkommt, dass es auch, ja, innovativ ist und sich von der Konkurrenz abhebt. Und dafür braucht es eben sehr viel mehr als diesen Kuschelkurs. Also um auf deine Frage zurückzukommen, kann es kippen? Kann psychologische Sicherheit dazu führen, dass ich mich schön kuschelig zu sicher fühle? Ich glaube, das ist ein Führungsthema auch. Mhm. Ich muss ein Team auch herausfordern können. Ich muss auch dafür sorgen, und das ist es ja, ne, mit der Diversität, ich muss dafür sorgen, dass ein Team nicht nur harmonisch ist, sondern sich auch mal über die richtigen Dinge kritisch unterhalten kann. Ich will einen Raum schaffen, in dem eine Diskussion mit gegensätzlichen Meinungen möglich ist. Und dass ein Team sich damit wohlfühlt, bedeutet für mich psychologische Sicherheit. Und nicht, dass sich ein Team damit wohlfühlt, nie zu diskutieren und sich einfach nur zu freuen, zu existieren. So. Ja. Und das ist wirklich überspitzt, aber darum geht es für mich, einen Raum zu schaffen, in dem Weiterentwicklung durch ja radikales Feedback, ungemütliche Entscheidungen, schwierige Diskussionen, dass sowas möglich ist. Das ist für mich psychologische Sicherheit.
Ja, da merkt man, wie wichtig es ist, auch Teams divers aufzustellen, in allen Facetten, zumindest so divers wie nötig, was immer dieses Divers dann auch letztlich bedeutet, vom Thema Rollen, vom Thema Geschlecht, vom Thema Alter und so weiter, dass das am Ende dann auch ein bisschen hilft, verschiedene Facetten einzunehmen, aber auch so ein Team vielleicht nicht ewig und 3 Tage laufen zu lassen, sondern vielleicht auch ab und zu von außen vielleicht auch mal eine kritische Frage reinzubringen, damit so ein Team auch mal sich wieder selber hinterfragt, vielleicht auch mal das Team nach ein paar Jahren vielleicht bewusst aufsplitten, wenn es zu groß geworden ist, um vielleicht auch neue Impulse reinzugeben. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie du es gesagt hast. Führung ist so unfassbar wichtig. Und gerade in der heutigen Zeit haben Führungskräfte so eine hohe Verantwortung, die sie zu tätigen haben in Organisationen für die einzelnen Teams, für einzelne Leute, für sich selber natürlich auch, keine Frage. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was wir in einer anderen Folge diskutieren müssten, wie es da weitergeht. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einblicke. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast.
Danke für die Einladung, ja.
Ja, es war richtig cool. Ich glaube, wir hätten noch viel tiefer einsteigen können, aber die Zeit rennt dabei immer so weg. Und man merkt auch wieder an deiner Ausführung, es gibt nicht diesen einen Masterplan, den wir einfach jetzt nehmen können sagen, hey, Rossmann arbeitet so cool, ich kopiere jetzt einfach mal den Weg und dann läuft das bei mir. Sondern das wird am Ende des Tages, in Anführungsstrichen, leider nicht funktionieren, sondern jeder muss seinen Weg finden, jeder muss sich mit diesen vielen Facetten auseinandersetzen. Und es sind eben viele Facetten. Es ist eben nicht nur Führungskultur, es ist nicht eben nur Lernkultur etc., sondern es sind so viele Aspekte. Du hast Lernkultur genannt, ihr habt über Strategiearbeit gesprochen, über Planung, ihr habt über psychologische Sicherheit gesprochen. Persönliche Weiterentwicklung, Selbstreflexion. Also wenn jetzt alle Wörter, die wir sozusagen eigentlich mal hier aufgenommen haben, die man am Ende auf so eine Tafel schreiben müsste, mit denen man sich irgendeine Person bei euch beschäftigen sollte, dann kommen wir da ganz locker auf 20, 30 von solchen Wörtern, die jetzt nur hier in einer Dreiviertelstunde kurz angesprochen wurden. Und daran merkt man schon, an wie vielen Themen sich so eine Organisation, so ein Team auch beschäftigen müssen. Und ja, wie vielseitig wahrscheinlich auch deine Rolle im Alltag letztlich ist und wie viel sich die wahrscheinlich auch in Zukunft noch verändern wird. Und wie viele Aufgaben du wahrscheinlich noch auf dem Tisch liegen haben wirst in Zukunft.
Ja, unser Tisch ist nicht mehr leer. Niemals mehr.
Das glaube ich, ja. Danke dir für deine Zeit. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte, die du den Leuten gerne draußen mitgeben möchtest?
Danke nochmal, dass ich hier dabei sein durfte für deine guten Fragen. Und ja, vielleicht noch, also man redet ja häufig auch über Stärkung und wie schaffe ich es eigentlich, ein motivierendes Umfeld für uns alle irgendwie Wirklichkeit werden zu lassen. Da ist auch immer die Frage, was ist eigentlich für mich selber fair? Du hast es vorhin, du hast es angesprochen, wie geht eigentlich Selbstreflexion, was brauche ich eigentlich für, was wünsche ich mir so für mich, wie man mit mir selber umgeht, das Systemverständnis herstellen, also warum treffe ich eigentlich XY-Entscheidungen? Nochmal zusammengefasst, finde ich, sollte mehr in den Fokus rücken und Mut wertschätzen und sich einfach Gedanken zu machen, was bedeutet denn eigentlich das, was ich hier mache im großen Ganzen, Ende zu Ende? Also den Blick zu weiten, über den Tellerrand schauen.
Das lassen wir, glaube ich, einfach mal 1:1 genauso stehen. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Danke euch da draußen, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr was mitgenommen habt, dann schreibt doch gerne der Josie oder mir einfach mal auf LinkedIn persönlich oder nutzt einfach unsere E-Mail-Adresse mit modernwork@seibert.group und schreibt mir da sehr gerne eure Fragen oder auch Feedback. Falls da Fragen für die Josie dabei sind, werde ich sie mal weiterleiten. Ich glaube, die eine oder andere wird sie bestimmt auch gerne beantworten. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Lasst mir doch gerne noch eine Sternebewertung auf der Plattform eurer Wahl da oder ein Like einfach auf YouTube, falls ihr gerade das Video von uns hier gesehen habt, weil das wäre ein Signal dafür, dass das euch hier gefallen hat und dass die Josie auf jeden Fall die richtigen Dinge erzählt hat. Ich glaube, das hat sie auf jeden Fall. Von daher nochmal vielen herzlichen Dank und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.